Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen und vor allem auch Gottes Segen für das nächste Jahr 2020. Wir haben ja die Tradition, dass wir am ersten Sonntag des Jahres uns einen Jahresvers anschauen oder uns ein Motto überlegen für dieses Jahr. Und wir haben auch dieses Jahr wieder ein schönes Bild gemalt bekommen vom Waldemar. Vielen Dank auch dafür. Es hängt bereits hinten aus. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ganz kurz zur Erklärung, es ist ein Baum dargestellt. Der Baum soll uns als Kinder Gottes symbolisieren. Und dieser Baum, er ist verbunden auf der einen Seite mit der Erde, also da, wo wir heute sind, wo wir darauf stehen, und auf der anderen Seite mit dem Himmel. Das ist auch so unsere Zukunft, wo wir auch hin möchten, und das passt auch zu unserem Thema. Denn wir sind auf der Erde mit beiden Beinen, wir haben hier unsere Aufgaben, vielleicht auch unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Nöte. Aber wir haben ein Ziel. Und das Ziel ist die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel. Und wir haben uns einen Vers aus dem 1. Petrusbrief herausgesucht. Und zwar aus 1. Petrus 4. Das Kapitel werde ich nachher kurz vorlesen und dann auf die einzelnen oder auf den Vers dann auch etwas genauer eingehen. Ich möchte mit einem kleinen Rätsel beginnen, so zum Einstieg. Ich habe hier ein Kürzel, S.D.G. Und ich möchte fragen, ob jemand mit diesem Kürzel, ob er das schon mal gesehen hat. Gesehen oder weiß oder eine Vorstellung haben könnte, was es bedeutet. Dann gebe ich einen kleinen Tipp. Soli Deo Gloria. Das bedeutet, Gott allein die Ehre. Und das soll unser Thema für heute sein, mit dem Unterthema, wie Gott sich in uns verherrlichen möchte. Und das soll uns auch begleiten heute oder hoffentlich auch das ganze Jahr und werden dazu in den Petrusbrief gehen. Und da möchte ich euch mal bitten, das Kapitel 4 im 1. Petrusbrief aufzuschlagen. Während ihr aufschlagt, vielleicht ein paar kurze Gedanken vorneweg zum Petrusbrief. Der Autor ist der Petrus selber. Er hat den besonderen Auftrag bekommen vom Herrn Jesus, und zwar sich um die Schafe und die Lämmer zu kümmern. Er sollte Vorbild sein, er sollte sich um seine Brüder kümmern. Und er sollte sie anleiten, er sollte sie ermutigen und er sollte sie ermahnen. Und der Petrus, er hatte das große Privileg, allen Volksgruppen, sagen wir mal so, den Weg zum Himmel aufzuschließen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 3, den Juden. In Apostelgeschichte 8, den Samaritern, das war so ein Mischvolk zwischen Juden und Heiden. Und dann in Apostelgeschichte 10, den Heiden. Also er war einer, der so die Anfänge machen durfte, durch die Gnade Gottes. Und er hat zwei Briefe geschrieben, den ersten und den zweiten Petrusbrief. Und das Markus-Evangelium wurde von Markus geschrieben, aber man geht davon aus, dass Petrus so die Informationsquelle war. Und das Thema von dem ersten Petrusbrief ist, wie wir unter Verfolgung zur Ehre Gottes leben können. Wie möchte sich Gott in uns verherrlichen? Damals war es so, dass Verfolgung war, die Christen konnten sich nicht so frei treffen wie wir heute. Sie mussten um ihres Glaubens willen, um ihr Leben fürchten und so haben sie sich zerstreut. Und an diese Geschwister wurde dieser Brief geschrieben. Er wurde geschrieben, um sie zu ermutigen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Die Hoffnung auf die Ewigkeit. Er wurde geschrieben, um sie zu ermutigen, nicht bitter zu werden über all der Not und der Drangsal, die da ist. Sie waren ermutigt, ihr Vertrauen auf den Herrn zu setzen und vor allem auf den Herrn zu warten. Das ist so ganz grob der erste Petrusbrief. Und in diesem Petrusbrief geht es darum, wie wir dieses Leben können, wie Gott es uns schenkt, in dieser Zeit unsere Berufung gerecht zu leben, zum Sieg und zur Herrlichkeit durch den Weg des Leidens. Damals war das Leiden wirklich körperlich, wo auch das Leben dran hing. Heute ist momentan vielleicht so, dass das Leiden eher gesellschaftlich ist. Wir waren um unseres Glaubens willen bisher nicht umgebracht. Das kann sich vielleicht auch noch ändern, das wissen wir nicht. Aber wie können wir an diesen Leiden, wie können wir leben? Und ein großes Thema, das sich eigentlich durch die ganze Bibel durchzieht, aber im Petrusbrief ganz besonders, dass wir Gott bzw. Jesus Christus verherrlichen. Und darum soll es auch heute gehen. Das werden unsere Themen sein. Drei Fragen, drei W-Fragen. Einmal was? Da habe ich Gottes Werkzeugkiste. Ich habe hier eine dabei. Da wollen wir uns nachher noch ein paar Werkzeuge anschauen. Dann das Zweite, wenn wir wissen, was es für Werkzeuge sind, wie können wir sie einsetzen? Oder was ist dabei zu beachten? Und die dritte Frage dann, wozu tun wir das eigentlich? Worum geht es? Und das soll dann die Verherrlichung Gottes sein. Das soll dann der Abschluss sein und ich möchte noch anschließen mit einigen Wünschen dann auch für das nächste Jahr. Und ich möchte uns einmal das vierte Kapitel im ersten Petrusbrief vorlesen. Oder um der Zeit willen lese ich nur die Verse, die wir anschauen wollen. 1. Petrus 4 ab Vers 10. 1. Petrus 4 ab Vers 10. Ich muss leider einiges kürzen, aber die zwei Verse lesen wir auf jeden Fall. Da heißt es, 1. Petrus 4 ab Vers 10, je nachdem, oder besser übersetzt wie, jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus schreibt an die Zerstreuten, denjenigen, die verfolgt werden. Und er ermutigt sie, so wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, sie einzusetzen. In Elberfelder kommt es etwas verkehrt rüber. Bei mir heißt es, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Da könnte man auch sagen, naja gut, es hat halt nicht jeder eine, sondern derjenige, der sie hat, soll sie einsetzen. Aber hier vom Grundtext her heißt es, jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Was ist eine Gnadengabe? Das möchte ich mal übersetzen, recht salopp, mit einem Werkzeug. Eine Gnadengabe ist eine von Gott verliehene Gabe. Und weil da Gnade vorne dran steht, unverdient haben wir diese Gnade empfangen. Der Heilige Geist verleiht diese Gaben souverän. Das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 11. Da heißt es, wie er will. Und er verteilt diese Gaben an die Gläubigen. Und vor was sind sie da? Sie sind dazu da, um den Gläubigen im Dienst in der jeweiligen Situation und Zeit zu befähigen. Um das Werk, das Gott sich vorgenommen hat, auszuführen. Damals war es so, dass die Christen wahrscheinlich keine Gemeinde hatten wie wir heute. Sie waren zerstreut. Aber trotzdem ermutigt der Petrus die Gläubigen aneinander, diese Gnadengaben einzusetzen und zu dienen. Wir werden nachher noch sehen, dass es natürlich in erster Linie auch um das Reich Gottes, die Gemeinde auch geht. Und Gott rüstet diese Gaben aus. Er gibt sie uns freiwillig, nicht weil wir sie verdient hätten, sondern ihm ist es wichtig, dass sein Werk hier auf dieser Erde geschehen kann und dazu möchte er uns mit gebrauchen. Es gibt eine bekannte Liste, die der ein oder andere vielleicht sogar kennt, aus 1. Korinther 12, 2 bis 10, da werden verschiedene Gnadengaben aufgelistet. Ich möchte auf die Gaben speziell jetzt nicht näher eingehen, nur so viel, die kann man in zwei Blöcke ungefähr einteilen. Einmal gibt es die sogenannten verbalen Gaben, die mit der Stimme geschehen, das sind die Elektrogeräte. Und dann gibt es die praktischen Gaben, das sind die Eisenwaren. Und sie sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Einsatzgebiete. Und die müssen so eingesetzt werden, wie Gott sie braucht. Das soll einfach nachher zur Verdeutlichung auch etwas genauer sein. Das Ziel dieser Gaben ist, dass die Gläubigen hier auf dieser Erde Gottes Wort ausführen können. Und in 1. Korinther 12, ab Vers 12, wird die Gemeinde als ein Leib beschrieben, ein Körper mit unterschiedlichen Gliedern. Es gibt Hände, es gibt Beine, es gibt Augen, Ohren. Und so wie diese Glieder an sich unterschiedlich sind, so wirkt doch das Ganze zusammen, dass der gesamte Leib funktionieren kann. Und so ist auch mit dieser Werkzeugkiste. Wenn man auf die Baustelle geht, da reicht es nicht, wenn man ein einziges Werkzeug mit sich nimmt. Wenn man einen Hammer mitnimmt, kommt man vielleicht relativ weit, aber man braucht auch andere Werkzeuge, um in einem Bau vorwärts zu kommen. Denn diejenigen, die auf der Baustelle schon mal gearbeitet haben, die können das sehr gut nachvollziehen. Und dann wird beschrieben, es gibt manche, die haben viel Ehre, es gibt auch Gaben, die haben weniger Ehre. Und ich dachte mir, was könnte so eine Gabe beim Körper sein? So ein Glied, das wenig Ehre hat. Ich dachte, so ein Blinddarm, den sieht man nicht, von dem bekommt man nichts mit. Und wenn man was mitbekommt, ist es meistens schon zu spät. Das ist vielleicht so ein Glied, das wenig Ehre hat. Und was könnte das bei einer Werkzeugkiste sein? Ich dachte an sowas. Das ist eine Stahlbürste. Ist vielleicht ein Werkzeug, das sehr wenig Ehre hat, sehr ungern eingesetzt wird. aber trotzdem seine Wichtigkeit und Richtigkeit auch hat. Und wir sehen, dass Gott sich in der Gemeinde Vielfalt wünscht. Er möchte, dass die ganzen Gaben, die er bereitet hat, die er austeilt, die er vergibt, eingesetzt werden. Und so kann dann die Gemeinde funktionieren. Wenn Gaben da sind, die nicht eingesetzt waren, dann fehlt was. Wenn ein Körper viele Hände hat, aber keine Beine, kommt er nicht vorwärts. Wenn er viele Beine hat, aber keine Hände, dann kann er nichts tun. Oder wenn das Auge fehlt, wird es auch schwierig. Also alle Gaben sind irgendwo zusammengefügt und soll dazu dienen, dass das Ganze funktionieren kann. Und 1. Korinther 13, das ist dann das Kapitel, das sich anschließt, zeigt, was die Triebfeder sein soll. Und das soll die Liebe sein. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern, aber auch die Liebe zu denjenigen, die Gott noch gar nicht kennen. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr, dass wir vielleicht lernen und dafür beten, dass Gott uns zeigt, wo unsere Gaben sind. Dass wir einander lieb haben. Lieben aus ganzem Herzen. Damit Gott einfach auch verherrlicht wird durch das, was wir tun. Und ich dachte mir, als ich mich so vorbereitet habe, bin ich durch mein Leben und mein Dienen in Segen für andere oder nicht? Kann Gott mich gebrauchen? Kann er mich einsetzen? Oder bin ich auf dem Abstellgleis, weil ich ihm nicht gehorchen möchte oder meine Geschwister nicht liebe? Und in Römer 5, Vers 5 ist diese wunderbare Aussage, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Er hat uns diese Liebe gegeben und die dürfen wir anwenden und leben. Das sind die Gnadengaben, also die Werkzeuge, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und zwar die Gnadengaben einzusetzen, ist nicht ein Privileg von einer geistlichen Elite. Man könnte sagen, okay, die verbalen Gaben, das haben die Ältesten, die praktischen Gaben haben die Diakone und der Rest geht leer aus. So funktioniert Gemeinde nicht. Hier heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Jeder Einzelne ist begabt. Vielleicht haben wir manchmal das Problem, dass wir unsere Gabe gar nicht kennen. Und da dürfen wir unseren Gott bitten, dass er sie uns zeigt. Die Verteilung der Gaben macht der Heilige Geist souverän. Er teilt aus, wie er es für richtig hält. Das ist geschlechterunabhängig, das ist altersunabhängig. Das ist unabhängig davon, ob man verheiratet ist und Kinder hat oder nicht. Er gibt, wie er will. Und jeder Gläubige hat mindestens eine Gabe. Wie die aussehen kann, da kann man dann noch drüber reden. Wir werden nachher noch sehen, dass wir verantwortlich sind, diese Gaben auch einzusetzen. Diese Gaben, sie sind nicht gleichartig, aber sie sind gleichwertig. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wird beschrieben, sie sind gleichwertig, weil es der gleiche Herr ist. Und ich möchte noch dazu fügen, weil wir auch das gleiche Ziel haben. Das werden wir nachher noch im dritten Punkt noch sehen. Eine Bohrmaschine ist im Baumarkt mehr wert als ein Hammer. Deutlich mehr. Also wenn man eine gute Bohrmaschine kauft, dann legt man da mal 150 Euro aufwärts hin. Für einen Hammer, den kann man für 2-3 Euro kann man den haben. Die sind nicht gleichwertig. Aber trotzdem braucht man jeden für seine spezifische Arbeit. Ich kann versuchen, mit der Bohrmaschine einen Nagel reinzuhauen. Das mache ich vielleicht einmal und dann nicht mehr. Genauso wenig wird es schwierig, mit einem Hammer eine Schraube durch einen Balken durchzudrehen. Dafür brauche ich eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber in dem Fall. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, was ist deine Gabe? Mach dir dieses Jahr mal Gedanken darüber. Oder übersetzt jetzt, etwas salopp übersetzt, welches Werkzeug hast du bekommen? Vielleicht ist es so, dass einer ganz konkrete Vorstellungen hat, was er gern für ein Werkzeug haben möchte. Ich nehme jetzt mal den Erich als Beispiel. Der Erich, er wünscht sich so gern, ein Akkuschrauber zu sein. Löcher zu bohren, Schrauben reinzumachen, rechts zu drehen, links zu drehen, das ist so sein Ding. Das würde er gerne tun. Aber der Heilige Geist sagt zu ihm, Erich, du bekommst von mir eine Stahlbürste. Und Erich sagt, das kann ich doch so gut. Das möchte ich machen. Dann sagt er, nein, du bekommst jetzt die Stahlbürste. Und mit dieser Stahlbürste gehst du zum Cornelius oder zum Dominik oder zu jemand anders. Und ich gebe dir die Aufgabe zu schauen, ihn zu säubern. Keine ehrenhafte Aufgabe. Und dann sagt der Erich, ja, aber der Dominik, der kann das doch viel besser als ich. Das erinnert uns so ein bisschen an der Mose, der hat auch so argumentiert. Heilige Geist sagt, nein, du nimmst die Stahlbürste und du läufst los. Und ich befähige dich, diese Stahlbürste in der richtigen Art und Weise, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit einzusetzen. Das ist das, was Gott, der Jesus, tun möchte. Wo möchte dich Gott dieses Jahr gebrauchen? Eine Frage, die uns dieses Jahr sicher begleiten wird. Und sind wir bereit, uns gebrauchen zu lassen? Denn er hat auf jeden Fall einen Platz für uns, er hat eine Aufgabe für uns und er möchte uns gebrauchen. Er hätte es nicht nötig, er könnte alles alleine machen. Er hat kein Problem damit. Aber er hat sich entschlossen, dass wir ein Teil dieses Ganzen sind. Und da möchte ich dich bitten, dafür zu beten, dass Gott es dir klar macht. Diese Gnadengaben, die sind auch nicht für alle Ewigkeit fix. Es kann sein, dass Gott dir für Monate oder Jahre eine Gabe anvertraut, die du jetzt in deiner Situation brauchst, wo er dich befähigen möchte. Und vielleicht ist dann nach 2 Jahren, gibt er dir eine andere Aufgabe, eine andere Gnadengabe, weil er dich woanders haben möchte. Der Heilige Geist gibt, wie er will, auch was die Zeit betrifft. Und ich möchte nochmal sagen, jede Gnadengabe ist wichtig. Es gibt da keine, die irgendwie mehr wert wäre oder weniger, sondern sie sind alle wichtig und haben ihren Platz. Und was sollen wir mit diesen Gnadengaben tun? Einander dienen. Jetzt kann sich der Erich freuen, ich habe einen Akkuschrauber. Der gehört mir, das ist meiner. Und den setze ich jetzt so ein, wie ich will und wann ich will. Hier heißt es, wenn jeder, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander. Der Akkuschrauber ist nicht für der Erich, dass er sich darüber freut, sondern er hat diesen Akkuschrauber bekommen, um ihn gottgemäß einzusetzen. Da kommen wir später noch etwas genauer drauf. Dienen, da kommt dieses griechische Wort Diakoneo her, wo wir auch das Wort Diakon ableiten. Was bedeutet, dient füreinander oder eilig dienstbar sein? Also nicht einfach was tun, sondern bestrebt sein, das sofort zu tun. Synonyme sind aufwarten, bedienen oder für jemanden sorgen. Das finde ich ein schönes Bild für Gemeinde. Wir sollen füreinander sorgen, einander dienen. Nicht, dass jeder sein eigenes Ding macht und da glücklich wird, sondern dass wir füreinander da sind. Mit den Gaben, die jeder von uns bekommen hat. Und so sind auch die Gnadengaben füreinander da und nicht für einen besonders. Und der Petrus erfordert sie auf, das zu tun. Er sagt nicht, wenn ihr Lust dazu habt oder wenn ihr Zeit habt. Sie waren in Verfolgung. Die haben, glaube ich, größere Probleme, als einander zu dienen. Aber er sagt, dient einander, weil wir nachher noch sehen, dass es ein Ziel hat. Und ich dachte mir, warum legt die Bibel eigentlich so einen großen Wert darauf? In jedem Bibelbuch, mindestens im Neuen Testament, waren wir aufgefordert, einander zu dienen. Und ich dachte mir, warum ist das so? Und da möchte ich vorlesen, Matthäus 20, ab Vers 26. Da sagt der Herr Jesus, da geht es ums Herrschen und ums Dienen zu seinen Jüngern, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, das ist eigentlich etwas, was jeder Mensch von Natur aus gerne sein möchte, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war der Herr Jesus. Er hätte sich bedienen lassen können, er hatte alle Macht gehabt, auch das Recht dazu. Aber er wurde ein Diener. Für uns, für dich und für mich. Und deshalb sollen auch wir diese gleiche Gesinnung haben wie er und bereit sein, einander zu dienen. Philipper 2 beschreibt diesen Weg so wunderbar, wie er sich entäußert hat, seine Herrlichkeit aufgegeben hat für dich und für mich. Deshalb haben auch wir die Aufgabe, zuerst an den Glaubensgeschwistern zu dienen und dann auch an den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, damit sie an unseren Taten Gott erkennen dürfen. Ich muss daran denken, manchmal sind auch diese Werkzeuge besonders wertvoll in Kombination. Ich habe noch mal ein Werkzeug dabei, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Es nennt sich ein Dorn. Ein ganz unscheinbares Werkzeug. Aber stellen wir uns mal vor, man möchte ein Loch in eine Metallplatte reinbohren. Akkuschrauber ist da, der richtige Bohrer auch. Aber man bekommt kein Loch an die Stelle, wo man es möchte. Dann braucht man so einen kleinen Dorn. Und vielleicht bist du manchmal so ein Dorn, du darfst ein Same legen in das Herz von einem Menschen. Dann haut noch jemand mit dem Hammer hinten drauf und dann sitzt dieses Loch. Und dann darf jemand anders dieses Loch bohren. Das ist Gemeinde. Wir dienen einander. Der Dorn an sich ist nutzlos, mit dem kann ich nichts anfangen. Den kann ich in Schrott werfen und bekomme vielleicht ein bisschen Geld dafür, aber er ist an sich nutzlos. Erst in Kombination mit einem Hammer und mit einem Bohrer wird daraus ein Loch. Und so ist auch in der Gemeinde, wir brauchen einander, um Gottes Werk tun zu können. Wir sollen einander dienen, und zwar als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ein Haushalter ist ein Verwalter oder ein Treuhänder, jemand, dem etwas anvertraut wird, der es dann im Sinne des Eigentümers verwaltet. In der Bibel haben wir einige Gleichnisse über dieses Thema. Da gibt es gute Verwalter und schlechte Verwalter, ungerechte Verwalter, und jeder bekommt seinen Lohn. Und wir sind aufgefordert, oder die Christen damals, gute Haushalter zu sein. Das, was uns anvertraut wird, gut zu verwalten. Der Eigentümer bleibt Gott. Aber er vertraut sein Gut, in dem Fall vielleicht die Gaben, vertraut er uns an. Und wir dürfen sie einsetzen, zu seiner Ehre. Wir dürfen die mannigfaltige Gnade Gottes verwalten. Mannigfaltig kommt eigentlich, wenn man es vom griechischen Wort her nimmt, aus dem Deko-Bereich. Und zwar bedeutet es stechen, sticken oder schmücken. Ist nicht ein schönes Bild für die Gnade Gottes? Wir kennen das Lied O Gnade Gottes wunderbar. Und hier mannigfaltig kann man auch übersetzen, verschiedenartig, vielfältig, mancherlei, sehr bunt oder mehrfarbig. Denken wir daran an die Gnadengaben, die so unterschiedlich sind und vielfältig sind. Denken wir daran, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Auch das ist Gnade Gottes. Der Jesus Christus wird in Titus 2, Vers 11 als die heilsame Gnade beschrieben, die allen Menschen erschienen ist. Das Evangelium, Apostelgeschichte 20, Vers 14. Und so können wir die Liste noch weiter fortsetzen. Die Gnade Gottes, die so vielfältig ist, die dürfen wir verwalten als seine Kinder. Und ich möchte auch uns zurufen, was Paulus dem Timotheus zuruft. Bewahre das anvertraute Gut, das dir anvertraut ist. Das war das Was. Jetzt kommen wir zum Wie. Jetzt wissen wir, was wir von Gott an Werkzeugen zur Verfügung haben. Aber jetzt gibt es Regeln, wie wir sie einsetzen. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Im Griechischen wird der Vers 10 dem Vers 11 vorausgesetzt. Deshalb habe ich den Vers 10 auch mit dazu genommen. Schlachter setzt nach Vers 10 in Doppelpunkt, Elberfeld und Ausrufezeichen. Und beides ist richtig. Was ist die Gefahr bei so verbalen Gaben? Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass man nicht mehr Gottes Wort redet, sondern seine eigenen Überzeugungen, das, was man selber für richtig hält, vielleicht auch für passend hält, und im schlimmsten Fall diese Dinge sogar über das Wort Gottes stellt. Deshalb ermahnt der Petrus die Gläubigen, wenn jemand redet, also wenn jemand Gottes Wort weitergibt, so rede er es als Aussprüche Gottes. Das gilt vielleicht in erster Linie für die Prediger, die hier vorne stehen und das Wort Gottes austeilen hier in dieser Gemeinde. Dass wir uns bewusst sind, was wir weitergeben. Es ist nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde füllen, das kann jeder von uns. Sondern wir geben das weiter, was Gott möchte. Das ist unser Anspruch und ist auch eine hohe Verantwortung. Und das Bewusstsein, dass es Gottes Worte sind, dass es nicht unsere Worte sind, das soll uns demütig machen und auch uns in eine ehrfürchtige Haltung auch vor Gott gegenüber bringen. Er soll im Mittelpunkt sein. Und da müssen wir uns fragen, kann Gott durch uns reden? Oder sind wir für ihn eher ein Hindernis? Und das hängt sehr viel darüber zusammen, wie unsere Motivation ist in Bezug auf unsere Gabe. Gleichzeitig aber steckt hinter dem Wort Gottes auch die Kraft zur Veränderung. Ein Mensch kann einen anderen Mensch nicht verändern. Aber Gott kann es. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Aussprüche Gottes weitergeben. Man kann es aber auch weiterfassen, vielleicht nicht in erster Linie auf die Prediger bezogen. Ich dachte, okay, jetzt dient man hier und macht seinen Dienst und bereitet sich vor. Was ist im Alltag? Gilt es da nicht auch, wenn wir dann gerade mit Menschen zu tun haben, die Jesus nicht kennen? Auch da ist es wichtig, dass wir Aussprüche Gottes weitergeben. In Kolosser 4, Vers 5 und 6 heißt es, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Und jetzt euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Ja, Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also wir haben auch Verantwortung, auch wenn wir außerhalb der Gemeinde sind, nicht nur in der Gemeinde. Was sind Aussprüche Gottes? Apostelgeschichte 7 und Römer 3, Vers 2 sagen, dass den Juden die Aussprüche Gottes anvertraut ist, durch das Alte Testament. Und im weiteren Sinne, dadurch, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, zählt das Neue Testament auch dazu. Das sind Gottes Maßstäbe. Die sollen wir kennen und wenn wir darüber reden, sie auch weitergeben können. Das ist, wenn jemand redet. Was ist, wenn jemand dient? Das ist der zweite Teil. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Das ist die rechte Seite. Die praktischen Dienste, die in der Gemeinde genauso wichtig sind wie die anderen auch. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Ich denke, dass die größte Gefahr, wenn jemand dient, ist, dass man es aus eigener Kraft tut. Da ist jeder von uns in der Gefahr. Das kann vielleicht eine gewisse Zeit gut gehen, solange die Kraft reicht. Aber wenn die Kräfte schwinden, wenn unsere Kräfte schwinden, dann wird sich zeigen, ob wir uns von der Kraft Gottes abhängig gemacht haben oder nicht. Vielleicht bist du ein kleiner Hammer, aber hast eine große Aufgabe. Das ist für Gott kein Problem, dann gibt er dir einen größeren Hammer. Für Gott ist nichts ein Problem. Die Frage ist, ob wir aus seiner Kraft leben. Die Kraft, die Gott darreicht. Dominik hat vor einiger Zeit mal darüber gepredigt, dass Gott unsere Tankstelle ist, die wir jeden Tag anfahren dürfen und müssen. Er gibt uns Kraft für einen Tag. Und es soll dazu führen, dass wir uns von ihm abhängig machen. Gott könnte uns auch die Kraft geben für unser ganzes Leben. Hat er kein Problem damit. Er hat genug Kraft. Daran liegt es nicht. Aber sein Wunsch ist, dass wir uns von ihm abhängig machen, von der Kraft, die Gott darreicht, damit wir dienen können. Und eine demütige Haltung, das ist genau das Gleiche auch wie bei der ersten Gabe, bei den Aussprüchen Gottes, die erkennt, dass die Kraft aus Gott kommt. Und dann kann auch ihm die Ehre dafür zufallen. Wenn sie aus uns kommt, dann ist es unser Verdienst, unsere Leistung. Und wir hätten gerne die Ehre für das, was wir tun. Wenn wir uns bewusst sind, dass die Kraft von Gott kommt, dann ist auch kein Problem, wenn ihm die Ehre dafür zufällt. Und ich möchte gerne noch vorlesen, wer das möchte, darf es gerne mit aufschlagen, 2. Korinther 12. Nicht 1. Korinther 12, sondern 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 9 und 10. 2. Korinther 12, die Verse 9 und 10. Ich habe mir die Frage gestellt, gilt das auch wieder nur für die Gemeinde? Dienen in der Gemeinde oder gibt es da auch einen weiteren Rahmen? Und da bin ich auf diesen Vers oder diese beiden Verse gestoßen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 9. Ich würde die kurz vorlesen. Redet Paulus und er sagt, und er, also Gott, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Und wieder die Gnade. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wunderschöne Verse. Wenn unsere Kraft zu Ende ist, und ich hoffe, dass Gott uns immer wieder an den Punkt bringt, dass wir uns das immer wieder auch bewusst werden. Er möchte uns die Kraft schenken, die wir brauchen. Und er hat genug davon. Wir müssen nur bitten. Jesaja 40, Vers 29 heißt es, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Gott tut es sehr gerne, wenn wir uns von ihm abhängig machen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt schon, und das ist eigentlich der wichtigste. Wozu tun wir das eigentlich alles? Wozu reden wir Aussprüche Gottes? Wozu dienen wir? Wozu setzen wir unsere Gnadengaben ein? Und 1. Petrus 4, Vers 11 gibt uns die Antwort. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Das ist das Ziel. Der Jesus Christus wird in 1. Korinther 12 als das Haupt des Leibes beschrieben. Von diesem Haupt aus gehen alle Befehle, was wohin zu gehen, zu tun und zu machen hat. und Gott soll durch Jesus Christus verherrlicht werden. Und das ist letztendlich die Frage unserer Bestimmung als Kinder Gottes. Wir sind hier auf der Erde, darum auch das Thema, um ihn zu verherrlichen. In Leiden, in Freude, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir dienen, wenn wir reden, wenn wir einander lieben, er möchte und soll verehrt werden. Im Griechischen ist es eigentlich eine ganz schöne Sache, da heißt es eigentlich, dass der Glanz und der Schein dieser Person zugerechnet werden soll. Also das, was wir tun, der Glanz dafür soll nicht uns gehören, sondern Gott. Klar, kann man sagen, Gott ist so groß, was braucht er für einen Glanz für uns? Er hätte das gar nicht nötig. Aber er möchte, dass wir ihn ehren. Und das geht weit darüber hinaus, über die Gaben und die Dienste, die wir angesehen haben. Er möchte durch unser Denken, durch unser Fühlen, durch unser Wollen, unsere Pläne, unsere Ziele im Leben, möchte er geehrt und verehrt werden. Und je mehr wir darüber nachdenken, oder so ging es mir, umso mehr merke ich, dass ich mit meinem Egoismus dem im Weg stehe. Denn wenn Gott mir Gaben gibt, er gibt dem einen zwei, dem anderen drei, dem dritten eine, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und da fällt die Ehre uns zu. Aber Petrus schreibt den Gläubigen und so auch uns, in allem soll Gott verherrlicht werden. Und das muss unsere Motivation sein, für unseren Dienst in der Gemeinde oder auch darüber hinaus im Alltag bei den Menschen. Gott muss im Mittelpunkt stehen. 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und es darf uns manchmal auch den Druck nehmen, dass wir für alles verantwortlich sind. Es ist Gottes Gemeinde hier in Schwendi. Es ist nicht die Gemeinde vom Erich und auch nicht die Gemeinde vom Daniel und erst recht nicht die Gemeinde vom Leitungskreis. Es ist Gottes Gemeinde. Und wir haben die Aufgabe und den Wunsch und auch das Ziel, hoffe ich, ihn durch das, was wir hier in der Gemeinde tun, zu ehren. Und dann schließt Petrus an diesen Wunsch und an dieses Ziel, diesen Satz, der immer wieder auch in der Bibel vorkommt, ein Satz, der die Anbetung ausdrückt, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In der Offenbarung wird genau dieser Vers auch verwendet und auf die Gläubigen angewendet. Dass Gott uns zu Kinder Gottes gemacht hat, dafür soll Gott angebetet werden. Und ich hoffe auch durch die Aufgaben und Dienste, was wir sagen, was wir tun, hier in der Gemeinde und auch außerhalb, dass es zu seiner Ehre gerühmt. Herrlichkeit wird bei Luther mit Ehre übersetzt, dem die Ehre sei. Herrlichkeit ist für uns Menschen etwas schwer einzuordnen, Ehre tun wir uns schon etwas leichter. Die Herrlichkeit redet von Gottes Hoheit, von seiner Majestät und auch von seinem überirdischen Lichtglanz, von seinem Wesen. Er soll der Mittelpunkt sein. Und die Macht, natürlich denken wir da an die Allmacht Gottes, ist auch ein Zeichen seiner Herrschaft. Er ist der Herrscher, er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht, nicht wir. Ob das jetzt auf die Gemeinde zutrifft oder auch in unserem alltäglichen Leben, unserem privaten Leben. Er möchte der Herrscher sein. Und wir sind aufgefordert, ihm die Ehre dafür zu geben. Wir sind am Ende und ich komme zu unseren Wünschen für das Jahr 2020 aus diesen beiden Versen. Mein erster Wunsch ist, dass Gott jedem von uns, der ein Kind Gottes ist, denn das sagt dieser 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder hat eine Gabe, mindestens eine. Und mein Wunsch für dieses Jahr ist, dass jeder für sich ganz persönlich erkennt, was das für eine Gabe ist. Und dafür dürfen wir beten. Denn diese Gaben, die sollen eingesetzt werden zu seiner Ehre. Nicht damit ich weniger Arbeit habe, sondern dass Gott geehrt wird. Wenn wir reden, und ich hoffe, das tun wir nicht nur, wenn wir Gottes Wort weitergeben hier vorne, sondern auch, wenn wir miteinander reden, wenn wir mit anderen Menschen über Gott reden, dann soll das, was wir sagen, Gott wohlgefällig sein. Dass er geehrt werden kann durch das, was wir sagen. Das ist das eine. Das andere, wenn wir praktisch dienen, hier in der Gemeinde, oder außerhalb, für Gott. Dann ist mein Wunsch, dass Gott uns die nötige Kraft schenkt. Und dass wir erkennen, wo wir in seiner Arbeit stehen und wo wir in unserer Arbeit stehen. Wo wir Dinge vielleicht sogar tun ohne Gott und uns dann fragen, warum er die Kraft dazu nicht gibt. Dass wir da wirklich lernen und Gott uns zeigt und uns klar macht, was er für Aufgaben, für praktische Aufgaben für uns hat. Und dann wird er auch die Kraft dazu schenken. Das hat er versprochen, das haben wir vorher auch gelesen. Und dann ist mein Wunsch, und auch das haben wir in diesem Vers auch ausgewählt, dass das Jahr 2020, ist nicht, was vor uns liegt, es wurde schon gebetet, dass es dazu dient, dass wir Gott verherrlichen. Egal, was wir tun, was wir sagen, wie wir als Gemeinde auftreten. Sommerferienprogramm wurde angesprochen, es gibt wieder Zeltlager, Gemeindeessen, Planungen und so weiter. Gott soll verherrlicht werden. Das ist unser Ziel, unser Wunsch und unsere Aufgabe. Das wünsche ich dir und mir auch für dieses Jahr 2020. Und ich möchte schließen nochmal mit dem Vers, Kapitel 4, Vers 11. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jetzt möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du uns ermutigst, dir zu gehören, dir zu dienen. Du gibst, Herr Jesus, uns alles, was wir brauchen. Du gibst uns Werkzeuge an die Hand, die wir einsetzen dürfen. Du gibst uns, Herr Jesus, Kraft. Du gibst uns in deinem Wort die Dinge, die wir sagen sollen und sagen dürfen, die der Maßstab sind für unser Leben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir uns in allem auf dich verlassen dürfen und möchten beten, dass wir mehr und mehr, auch in diesem Jahr 2020, abhängig werden von dir. Dass wir unser Wollen und unser Trachten nach deinen Plänen und Maßstäben ausrichten, um dich zu verherrlichen, denn du bist es würdig. Wir danken dir für diesen Sonntag, möchten dir diesen Tag weiterhin anbefehlen, auch die Woche, die vor uns liegt, wenn die meisten von uns wieder zur Arbeit gehen. Dann möchten wir dich bitten, Herr Jesus, dass du Gnade gibst und dass wir nicht vergessen, was du für uns getan hast und dass wir aus Liebe zu dir und auch aus Liebe zu den Geschwistern, auch aus Liebe zu den Menschen, die um uns herum sind, dir zur Ehre leben. Da gib uns die Kraft dazu und die guten Gedanken. Amen.